Ja, freue mich erstmal über die Einladung, dass Sie was von mir hören wollen oder was hören wollen, wie wir in Göttingen Radverkehrsplanung machen. Ich muss eingangs sagen, also das ist wie in jeder anderen Stadt auch natürlich nicht ohne Konflikte. Ich komme im Laufe meines Vortrags auch dann auf Konfliktpunkte, weil es schon auch viele Menschen gibt bei uns, die viele gute Ideen haben und manchmal sich aber nicht alle gute Ideen gleichzeitig realisieren lassen. Das ist dann so ein bisschen die Kunst, gemeinsam das Beste rauszufinden. Genau, ich glaube, dass das über die vergangenen Jahre ganz gut geklappt hat bei uns. Vielleicht sage ich einfach nochmal 2, 3 Worte zu meiner Person. Ich habe Raumplanung studiert in Dortmund, bin über verschiedene Stationen in Planungsbüros dann letztlich gelandet im öffentlichen Dienst. Ich war in 2 Planungsbüros in Dortmund und in Bremen beschäftigt, habe dann meine erste Station in Fürth gemacht, in Bayern. Bin von da aus wieder nach Bremen zurück, habe Referendariat gemacht und bin dann letztlich in Göttingen gelandet und da seit 2001 erst als Planungsamtsleiter dorthin gekommen. Und 2003 war die Stelle des Baubeigeordneten, ich weiß nicht, was man hier sagt in Thüringen, Stadtbaurat, Baudezernent, also seit 2003 in dieser Funktion. Und da nicht nur fürs Bauen zuständig, sondern auch für das Thema Umwelt und Klimaschutz. Und das ist in den Städten wie Göttingen, also in den kleinen Großstädten durchaus oft so, dass das Thema Bauen, Umweltschutz, Klimaschutz zusammengelegt ist. Ich habe eine klassische Dezernatsaufteilung, der Hochbaubereich ist dabei, die Stadtplanung natürlich, die Verkehrsplanung, Tiefbau, die Naturschutzbehörden, die unteren Behörden, Wasserbehörde, Bodenschutzbehörde etc. pp. Also die klassische Aufteilung. Genau. In der Vorbereitung mit Herrn Weidauer habe ich so gefragt, was ist sozusagen das, was die Erfurter oder eben auch jetzt die Veranstalter hier, was bewegt sie? Was ist die Zielrichtung dieser Veranstaltung? Und da sagte er schon, und das ist auch bei uns ein ganz klares Thema, das Klima fürs Radfahren einfach zu verbessern. Wie macht man das? Ist ja gar nicht, man kann ganz viele Maßnahmen machen, nicht? Und trotzdem führt vielleicht die Summe nicht dazu, dass es am Ende wirklich gut wird. Und ich glaube, dass es einen gewissen Teil gibt, den man schlecht beeinflussen kann, der ist aber kleiner. Und dann gibt es einen großen Teil, den kann man schon sehr gut beeinflussen. Bei der Gestaltung des Fahrradklimas. Und ich fange dann immer so an sage, zunächst mal nützt es überhaupt nichts. Also man braucht eigentlich eine gute Mischung von Visionären und Realisten. Aber man braucht genau auch so eine Mischung. Und da muss man gucken, wo sind die? Es ist nämlich nicht egal, wo die sind. Man braucht, also wenn man auf der einen Seite Visionäre nur in der Politik hat und die Realisten in der Verwaltung, dann wird das nichts. Dann klappt das nicht. Andersrum, Visionäre in der Verwaltung und Realisten in der Politik, klappt auch nicht. Wobei viele Politiker sagen, Visionäre in der Verwaltung, das haben wir sowieso noch nie gesehen. Und da würde ich ganz klar sagen, das stimmt nicht. Da gibt es durchaus gute Beispiele dafür. Die kommen, drängen sich nicht immer an jeder Stelle gleich so nach vorne. Also man muss eine gute Mischung haben und man muss beide haben, sowohl in der Verwaltung als auch in der Politik. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und das macht man aber auch nicht von jetzt auf gleich. Wie gesagt, ich bin seit 2001 da. Ich hatte richtig Glück. Ich hatte als ich nach Göttingen kam, als Planungsamtsleiter, einen Verkehrsplanungsabteilungsleiter, der gebrannt hat für das Thema Radverkehr. Und wir haben natürlich auch eine hohe Affinität in der Politik. Das hat was damit zu tun, dass wir Universitätsstadt natürlich sind, 130.000 Einwohner mit 30.000 Studenten. Das ist ein Verhältnis, das macht sich natürlich in so einem Stadtbild ja auch bemerkbar und natürlich dann auch im Modal Split. Dieser Abteilungsleiter hat eine Gabe gehabt, auch in der Verwaltung, die Straßenverkehrsbehörde, die sie im Übrigen brauchen, mit ins Boot zu holen und zu gewinnen für ganz bestimmte Ideen. Das kann man sich nicht sozusagen kaufen. Das hat man oder man hat es eben auch nicht. Und ich will einfach damit sagen, dass es manchmal auch Zeit braucht, eine gute Konstellation zu haben. Und deshalb ist es immer auch, hat es immer auch was damit zu tun, sozusagen in den hinter den Kulissen einfach Geduld zu haben, aber die Dinge sozusagen auch dann an den Stellen zuzulassen und die Köpfe zusammenzubringen, die dann dafür notwendig sind. Da haben wir Glück gehabt. Ich habe jetzt einen Nachfolger, der Burkhard Horn war das, der ist jetzt oberster Verkehrsplaner beim Stadtentwicklungssenator in Berlin, musste da leider die A100 Autobahnen erweitern, was er gar nicht so klasse fand, aber kümmert sich jetzt auch um das Thema Radverkehr in der Bundeshauptstadt. Und ich habe einen Nachfolger bekommen, der ganz anders ist, aber auch für das Thema richtig brennt, und der hat sich jetzt auch eine junge Truppe aufgebaut, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, also die Leute zu haben. Und die Unterstützung aus der Politik und natürlich aber auch aus der Bevölkerung. Wir haben einen sehr regen ADFC, so rege wie hier. Ich glaube, sie sind noch ein bisschen reger. Wenn ich das Programm wirklich sehe, dann finde ich das sehr beeindruckend. Jeden Tag hier eine Veranstaltung zu dem Thema, finde ich klasse. Ich finde schade, dass so wenig kommen, aber Sie werden lachen. Das ist in Göttingen, dazu erzähle ich gleich noch was, wenn wir Veranstaltungen zum Klimaplan Verkehr gemacht haben, zum Teil auch so. Und dann gibt es aber auch wieder Veranstaltungen, die sind berstend voll. Und da muss man sich immer fragen, warum ist das bei der einen so und bei der anderen so? Kommt man dann auch zu Antworten. Genau, ich habe so ein bisschen schon zur Stadt gesagt, diese Zahl mit den Studierenden, die stimmt gar nicht mehr. Wir haben steigende Studentenzahlen, also runde 30.000 sind es jetzt. Und wir haben jetzt seit der letzten Haushaltsbefragung, die ist von 2009, einen Modal-Split jetzt im Bereich Radverkehr von 27%. Wir haben zurzeit eine Haushaltsbefragung laufen. Und ich gehe davon aus, dass wir den ein oder anderen Prozentanteil da auch noch dazu bekommen. Genau, so. Ich habe jetzt 2, 3 Folien, wo ich immer Sorge habe, Mensch, langweilst du die Leute damit? Aber ich finde, ich muss das einfach sagen, weil für uns ist das Thema Verkehrsplanung sowieso, aber auch Radverkehrsplanung, keine Einzeldisziplin, die da einfach nur so nebenher läuft. Wir sind in Göttingen eine von 19 Masterplan-Kommunen, die sich, also die vom BMUB, vom Umweltministerium gefördert werden, und bundesweit 19 Kommunen, und mal probieren sollen, wie das gehen kann, bis 2015 CO2-frei zu sein. Also eine Voraussetzung, an dem Wettbewerb teilzunehmen und dann die Förderung auch über 3 Jahre zu bekommen. Das ist eine üppige Förderung, personalmäßig, aber auch in Projekte, war zu sagen und darüber auch einen Ratsbeschluss zu haben, wir wollen in 2050 im Grunde die CO2-Emissionen auf absolut runtergefahren haben. Und deshalb versuche ich, und das ist natürlich auch wiederum mein Glück, dass ich in der Organisation eigentlich relevante, fast nicht alle, aber viele relevante Bereiche bei mir im Dezernat habe, deshalb versuche ich dieses Thema auch in den einzelnen Ämtern zu implantieren. Also auch zu sagen, guck mal, das alles, was ihr macht, in der Stadtplanung zum Beispiel, wir machen gerade den Flächennutzungsplan neu, hat das eine Auswirkung auf das Thema Klimaschutz. Da müssen wir irgendwie mitarbeiten. In der Verkehrsplanung natürlich auch. Man sieht hier unten diesen Kuchen, und der gilt eigentlich für alle Städte mehr oder weniger gleich. Und zwar die CO2-Bilanz von deutschen Städten sieht in etwa so aus. Also da, wo keine Uni ist, sieht sie ein bisschen anders aus, aber Da ist es in der Regel immer ein Viertel der CO2-Emissionen, die durch den Verkehr verursacht werden. Wenn Sie eine Autobahn oder auch einen Autobahnring hier in Erfurt, haben Sie den ja, haben, dann ist das nochmal eine Sondergeschichte. Wir haben bei uns die A7 durchs Stadtgebiet laufen, die ist da auch hinterlegt. Da können Sie als Kommune relativ nicht wirklich viel machen. Das muss man rausnehmen. Dann haben Sie wieder das andere Viertel, sind die privaten Haushalte. Und wir haben da einen ganz großen Teilbereich an Anstrengungen, die wir unternehmen, wirklich im Bereich mit unserer Energieagentur die Haushalte dazu zu bringen, in Dämmmaßnahmen und so weiter zu investieren und so weiter. Dann haben wir verarbeitendes Gewerbe. Auch da haben wir im Klimaschutzkonzept ganz konkrete Projekte laufen mit großen Firmen. Und dann haben wir natürlich in Göttingen die Universität als größter Arbeitgeber, die auch ein großes Interesse hat. Und deshalb ist es wichtig, auch den Verkehrsbereich, weil das eine ganz, ganz große Stellschraube ist, mit in dieses Klimaschutzkonzept mit einzubeziehen. Genau. Unsere Klimaschutzziele im Verkehrsbereich, die haben wir auch in diesem Klimaschutzkonzept formuliert. Wir haben gesagt, dass, genau, das hatte ich gerade schon gesagt. Das habe ich alles schon gesagt hier. Genau, vielleicht nochmal zum Ablauf. Wir sind 2011 aufgenommen worden. Wie gesagt, 19 Masterplan-Kommunen. Und das sind vom BMUB Kommunen von 1 Million Einwohner bis 30.000 Einwohner, weil die auch eine Gruppe haben wollten, wo sie sozusagen dann je nach Größe übertragbare Ansätze und Maßnahmen natürlich dann daraus ableiten wollen. Genau, wir haben dieses Masterplan-Konzept mit einer sehr starken Bürgerbeteiligung bis Ende 2013 durchgeführt. Und wir sind dann in 2014 angefangen, mit ersten Detailkonzepten das umzusetzen und sind im Moment mitten in der Umsetzung. Wie gesagt, der Zeithorizont des Masterplans ist 2050. Und wir haben auch eine Konzeption, wo wir wirklich alle in abgestuft, also in kurzen, mittelfristigen und längerfristigen Zeitpunkten, wo wir sozusagen Kassensturz machen, sagen, wie weit sind wir gekommen, was müssen wir nachjustieren und was muss besser werden. Genau. Die Folie müssen Sie sich eigentlich nicht merken, nur da oben die Überschrift und was sozusagen hier links am Rand steht. Die Überschrift ist, also nicht die Überschrift, sondern die drei Blöcke, da steht, das können Sie nicht lesen, ich lese mal vor. Einmal Stadtwerke Göttingen, das ist eine 100%ige Tochter von uns, das wird hier in Erfurt, denke ich, ähnlich sein. Dann haben wir die Stadt selber, wir und dann die Georg-August-Universität. Das sind die drei Träger dieses Masterplans, die sich auch verpflichtet haben, in ihren Bereichen dann mit einzelnen ganz konkreten Projekten zu arbeiten. Und wir haben uns eine Struktur gegeben. Wir haben einen Klimaschutzbeirat, der aus Ratsmitgliedern besteht, der aber auch aus Vertretern der Stadtgesellschaft, da ist die Wirtschaft dabei, die Uni dabei, Wohnungswirtschaft dabei etc. pp. Also die sind auch mit dabei. Wir haben gerade jetzt gestern getagt und der Klimaschutzbeirat hat sich den Flächennutzungsplan, der zurzeit ausliegt, den neuen vorgenommen und hat dazu auch Empfehlungen oder wird dazu Empfehlungen abgeben, sodass das sozusagen auch sehr konkret behandelt wird. Genau, so, und mein Job ist es natürlich auch, das ein Stück weit nach außen zu vertreten, aber viel wichtiger ist, nach innen in die Struktur und in die Verwaltung letztlich auch reinzubringen. Wir haben eine Vielzahl an Plänen und Konzepten und die sozusagen auch unter dieser Überschrift nicht nur, auf so einem Schaubild zu versammeln, sondern wirklich auch inhaltlich zu versammeln. Das ist eigentlich die große Herausforderung und gelingt auch noch nicht immer an jeder Stelle. Aber wir versuchen das immer besser. Und ich habe hier eigentlich die wichtigsten Pläne, die wir zurzeit ganz konkret bearbeiten, aufgeschrieben. Und der da jetzt so grün markiert ist, ist der Klimaplan Verkehrsentwicklung. Sie sehen, ich komme so ein Stück zum Radverkehr, verspreche ich Ihnen. Baue das aber, wie gesagt, einfach nochmal von oben auf. Dieser Klimaplan Verkehrsentwicklung, der hieß früher bei uns Verkehrsentwicklungsplan. Ganz früher hieß er in den westlichen Ländern, in den alten Bundesländern Generalverkehrsplan und war im Prinzip ein Plan, wie sie irgendwie Straßen, Brücken, also im Grunde die Infrastruktur für den MIV organisieren wollen. Wir haben, man kann sagen, okay, er hat jetzt so dieses Klimalabel bekommen, aber wir wollten dadurch natürlich auch ausdrücken, dass wir gerade das eben auch unter diesem Aspekt schon als sehr wichtig ansehen und haben ihn im Grunde deshalb eben auch so genannt. Und der Betrachtungszeitraum ist 2025. Den haben wir 2015 gemacht, also bezieht sich auf die gesamte Stadt, haben einen Verkehrsbeirat gegründet, wir haben zwei große Verkehrsforen mit Bürgerinnen und Bürgern gemacht und wir haben aber nochmal von einer ganz anderen Seite, nämlich an unseren Klimaschutztagen auch das Thema Verkehr in einer besonderen Ecke auf dem Marktplatz in der Fußgängerzone nochmal thematisiert, sodass man auch Leute bekommen hat, die gar nicht aus der Verkehrsthematik kommen, sondern sich unter dem Aspekt Klimaschutz in die Stadt begeben haben und dann trotzdem aber auch zu dem Thema ihre Überlegungen und Anregungen gegeben haben. Genau, Ratsbeschluss war 2015 und der hat diese Handlungsfelder, lese sie jetzt gar nicht alle vor, aber es sind erstmal auch Überschriften, aber unter denen sich schon konkrete Maßnahmen versammeln. Und jedes dieser Handlungsfelder hat ein Initialprojekt, wo wir gesagt haben, das ist ein Projekt, das wollen wir jetzt auch zeitnah wirklich umsetzen. Ich nenne doch nochmal eben die Handlungsfelder. Straßen für alle, dahinter verbirgt sich eigentlich, dass dieser Raum von Hauswand zu Hauswand, der ist begrenzt. Und wie selbstverständlich hat er heute nach wie vor auch bei uns in der Innenstadt zu einem überwiegenden Maße ist er dem MIV gewidmet. In den Wohngebieten im Übrigen auch. Und das, da gibt es durchaus Bereiche, wo wir sagen, das muss nicht mehr so sein. Also Straßen für alle. Dann das Thema Einsteigen und Vorwärtskommen, ÖPNV, bei uns ist es der Bus. Unterwegs im Quartier. Da haben wir gesagt, wir gehen nicht auf die Ebene der Gesamtstadt, wir gehen runter auf ein Stadtquartier und überlegen mal, was können wir da ganz konkret machen, auch an integrierten Konzepten, um sich sozusagen fortzubewegen. Dann haben wir in Bezug auf das Fahrrad unten grün neue Wege für das Rad. Wir haben den Radschnellweg unter diesem Label auch realisiert, realisieren weitere Trassen. Teilen statt besitzen, Carsharing ist in Göttingen ein richtig großes Thema, geht gut. Und Energiesparen, umweltschonen, gemeinsam mehr erreichen. Das sind, ich sag mal, eher so Handlungsfelder, die sozusagen auch das Thema Klima eigentlich zum Thema haben und das Thema gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten vor Augen haben. Genau, und das sind jetzt hier die selben Farben, aber für jedes Handlungsfeld ein ganz konkretes Projekt. Und wir machen zum Beispiel für dieses Quartier, Quartiersmobilität, das ist dieses hier, Modellprojekt für ein Quartierszentrum. Da haben wir letzten Samstag eine große Bürgerbegehung gemacht. Und zwar in der Göttinger Südstadt, ein Gründerzeitgebiet, ziemlich dicht bebaut, eigentlich sehr attraktiv. Und haben einfach über eine Bürgerbegehung so einen ersten Ansatz und wollten so einen ersten Ansatz mal hören, was die Menschen, die dort wohnen, an Vorstellungen haben. Sie müssen sich vorstellen, das Gebiet ist 10 Minuten Fußweg von der Innenstadt weg. Also eigentlich gute Voraussetzungen, man muss über den Stadtring drüber weg und da gibt es ganz viele Ansätze, die man schon besser machen kann. Und bei dieser Begehung, Samstagvormittag war das eigentlich zur besten Einkaufszeit, da war ich selbst platt, also wir hatten 40 Leute, waren auf so viele gar nicht eigentlich eingerichtet, aber das sind Themen, wo man dann doch wieder merkt, es ist eigentlich eine Binsenweisheit. Je konkreter es wird und je konkreter man sich um das Lebensumfeld bemüht, umso interessierter sind natürlich die Leute. Und da muss man sie, glaube ich, abholen. Wir haben gesagt, das müssen wir jetzt in anderen Handlungsfeldern versuchen, auch da, wo es irgendwie geht, zu machen. Neue qualitätvolle Radschnellwegeverbindungen, der dritte Abschnitt für den Radschnellweg, den haben wir in der letzten Woche ist der Bau begonnen. Wir werden also da eine Ortschaft im Süden von Göttingen, wo viele Leute, die in Göttingen arbeiten, wohnen und schlafen, anbinden damit und glauben, dass wir da doch einen ganz erheblichen Pendleranteil, die heute mit dem Auto reinkommen, dann aufs Fahrrad bringen. Neue Carsharing-Station, da sind wir ganz konkret mit einem Carsharing oder mit neuen Carsharing-Unternehmen im Gespräch. Und dann wollte ich eine Sache noch erwähnen. Ich muss sie gerade mal, genau. Wir haben einen weiteren Mobilitätsmanager, eine Stelle ist jetzt in der Ausschreibung, ist auch ausgeschrieben, werden wir einstellen. Der ist im Übrigen auch finanziert über Klimaschutzmittel. Also das ist auch ein Thema, komme ich nachher nochmal drauf. Man muss nicht nur im Verkehr immer nur auf GVFG und die einschlägigen EU-Töpfe starren. Aus dem Bereich Klimaschutz kriegt man ganz viel auch gefördert im Bereich Verkehrsplanung. Genau, und dann, darüber bin ich eigentlich ganz stolz, dass wir den Harzbeschluss bekommen haben über einen Modellversuch zur Geschwindigkeitsreduktion. Dahinter verbirgt sich, dass wir gesagt haben, wir wollen mal exklusiv der Hauptverkehrsstraßen, aber grundsätzlich darüber nachdenken und würden auch dafür zur Verfügung stehen und arbeiten dafür auch aktiv, die Regelgeschwindigkeit von 50 auf 30 zu reduzieren. Also als Richtgeschwindigkeit 30 in der Stadt zu haben und 50 sozusagen an ganz bestimmten anderen Stellen als Ausnahmetatbestand. Heute ist es ja genau andersrum. Und das ist so schwer, darüber mit dem Land, weil das Land natürlich erstmal als zuständiges Ministerium, ist bei uns das Wirtschaftsministerium, Ansprechpartner ist. Es ist sehr schwer, da sozusagen jetzt so einen Modellversuch wirklich zu organisieren, weil man nicht nur das Land braucht, sondern auch den Bund. Und es hat vom DIFO aus jetzt nochmal in Berlin eine Veranstaltung gegeben, an der wir uns beteiligt haben. Und wir haben jetzt letzte Woche im Landtag ein Landtagsbeschluss gefasst worden, dass es einen solchen Modellversuch geben soll in Niedersachsen. Und wir hoffen, dass wir dann da auch mit dabei sind. Genau, also da geht es auch so um so Themen Sicherheit und wie teilen wir und verteilen wir den Straßenraum. Genau, jetzt bin ich aber mal beim Fahrrad. Sie geben mir einfach ein Zeichen, ne, wenn es jetzt zu lange dauert. Neue Wege für das Rad. Wir haben eine Netzkonzeption für den Radverkehr. Sind wir dabei, jetzt diese Konzeption aufzustellen? Wir wollen ganz bestimmte Standards für die Radverkehrsinfrastruktur formulieren. Haben wir auch noch nicht an jeder Stelle. Da geht es zum Beispiel auch, wie geht man mit dem Radverkehr an Baustellen um und so weiter. Da gibt es zwar intern eine Anweisung auch an unsere Bauingenieure, aber es funktioniert in der Praxis noch nicht so, wie man sich das gerne vorstellt. Dann grundsätzlich eine Verbesserung der Radverkehrsführung in der Innenstadt und auch die Erreichbarkeit der Innenstadt steht bei uns auf der Tagesordnung. Und dann geht es ein altes, ein schwieriges Thema, eine Strategie zum Fahrradparken. Also das ist nicht ganz einfach und da sind auch die Radfahrer nicht ganz einfach. Weil die natürlich überall ihr Fahrrad abstellen, was auch nicht immer geht und gar nicht in der Innenstadt. Also das ist eine richtige Herausforderung und da sind wir dran. Ja, aus dem Klimaplan Verkehr ist eine weitere Maßnahme für den Bereich Rad, den Radverkehrsentwicklungsplan zu erstellen. Dazu haben wir vor einem halben Jahr einen Auftrag vergeben und haben als erste Maßnahme eine Befragung gemacht, da komme ich gleich drauf. Die Ziele für diesen Radverkehrsentwicklungsplan lassen sich ganz einfach zusammenfassen. Wir wollen einmal für den Radverkehr das Thema Sicherheit und Attraktivität steigern. Wir haben schon Unfallschwerpunkte nicht zu knapp, wo wir wirklich aufgefordert sind, was zu machen. Und das ist ein ganz wesentliches Ziel. Und ich sag mal, da steckt jetzt keine Priorität hinter, aber das ist schon für uns nicht ganz unwichtig. Dann haben wir grundsätzlich das Ziel natürlich, das attraktiv zu machen, um den Anteil insgesamt weiter zu erhöhen. Also auch die Nutzung des Fahrrads im Alltagsverkehr einfach zu verbessern. Und dann geht es natürlich um das, was ich eingangs gesagt habe, um den Beitrag zum Klimaschutz. Das muss da auch überall auftauchen. Genau, die Handlungsfelder sind Infrastruktur, also Straßen und Wege. Und da geht es auch um ganz banale Reparaturgeschichten. Also, dass das einfach gut läuft von der Verkehrsplanung zum Tiefbau. Wenn die ihrerseits da die Straßen reparieren, dass man dann immer auch die Frage sofort stellt, bevor man einen Auftrag vergeben hat, was können wir jetzt bei dieser kleinen Geschichte auch für den Radverkehr wirklich verbessern. Und einen Bordstein absenken geht immer noch, auch bei uns. Also wir haben noch nicht alle abgesenkt, das ist immer möglich. Service und Fahrradparken, ganz wesentliches Thema. Und dann die Kommunikation, darüber ist eben auch ganz viel zu machen. Online-Fragebogen, den haben wir versendet. Ich hatte leider heute jetzt nicht mehr die Gelegenheit, unsere Verkehrsplaner zu fragen, warum wir da nur 324 Teilnehmer hatten. Ich könnte es Ihnen jetzt nicht sagen. Das ist bestimmt nicht, repräsentativ. Gleichwohl wird es Gründe haben. Ziele der Befragung waren, wirklich an die ranzukommen, die vor Ort wissen, was gut ist. Und das fällt, einem Planer nicht immer ganz einfach, weil er ja auch immer guten Willens ist und auch immer weiß, was gut ist. Das deckt sich aber oft nicht. Und deshalb ist es schon wichtig, einfach das abzufragen. Und ein Gespür dafür zu bekommen, obwohl man hat natürlich ein Gespür, aber wo liegen jetzt einfach auch im Alltag Routenpräferenzen? Und da ergeben sich dann doch manchmal ja ganz, ganz überraschende Erkenntnisse. In diesem Fall aber nicht. Wir haben eine klare Bündelung. Die Uni erstreckt sich hier in Nord-Süd-Richtung, das ist die Innenstadt, Universität, Nordcampus hier oben, geisteswissenschaftliches Zentrum. Und es sind auch, hier in diesem Bereich die Stätten für die Hauptarbeitsplätze. Und Sie sehen schon, das sind auch dann die Hauptrouten. Das hier ist unser Radschnellweg, hier oben geht er lang, der geht hier lang. Und der soll das wollen wir jetzt noch ausbauen. Diesen Ort soll er anbinden. Und den Ort hier oben, den Bovenden ist das im Norden, den hat er schon angebunden. Und daran liegen jetzt, die gesamten Universitätseinrichtungen, die Innenstadt und wir führen ihn direkt am Bahnhof vorbei, sodass wir eigentlich alle wichtigen Einrichtungen auch an diesem Radschnellweg dran haben. Wer interessiert ist, mehr darüber zu fahren, wir haben auf unserer Internetseite auch Flyer und Broschüren, die kann man sich da gerne runterladen. Genau, dann haben wir natürlich noch wissen wollen, was ist wichtig, was sind die wichtigen Punkte aus Sicht der Nutzer? Und die haben jetzt für mich auch nicht wirklich überraschend an oberster Stelle die Knotenpunkte genannt. Das ist eben das Thema und da ist einfach auch viel zu machen, auch in Göttingen noch viel zu machen. Da gibt es eben noch viel zu viele unsichere, unkomfortable Knotenpunkte. An zweiter Stelle standen Konflikte mit fahrenden Kfz, fehlende und zu schmale Radverkehrsanlagen an dritter Stelle. Und dann, geht es weiter runter, auch mit, den Dingen, die denn nicht ganz so wichtig waren. Genau, wir konzentrieren uns jetzt auf die ersten drei und schauen, dass wir, das haben wir sowieso schon getan, aber das ist nochmal auch der Beleg und die Sicherheit dafür, dass wir da ganz richtig lagen. Genau, der ADFC, der hat ein richtig gutes Monitoring, das muss man einfach sagen. Bei dem haben wir lange Zeit nicht gut abgeschnitten. 2014 waren wir nicht gut hier. Genau, da waren wir so gut wie Erfurt. Da waren wir noch ein bisschen besser als Erfurt. Und das war jetzt 2014, das müsste eigentlich grün sein. Das ist Göttingen, genau. Und ich glaube aber, dass das, glaube, Sie wissen ja, wie das zustande kommt. Also man kann sich ja beteiligen und das ist auch nicht repräsentativ. Das ist aber auch egal, ob das repräsentativ ist oder nicht. In manchen Städten sind es auch nicht so viele, die sich daran beteiligen. Es ist, und ich war ja, das ist dann auch sozusagen ein wirklich gutes Thema, um Mut zu machen und sozusagen auch das Klima wirklich gut zu befördern. Und ich habe das 2014 selbst erlebt bei der, was war das, also bei der Belobigung oder weiß ich nicht, im Ministerium, das führt wirklich oder kann wirklich dazu führen, wenn die übrigen Dinge auch gut sind und stimmen, dass sich wirklich vor Ort auch was verändert. Und das Schöne ist ja, oder nicht aus Sicht der Nutzer, man kann sich nicht drauf ausruhen. Beim nächsten Mal wird wieder gefragt und wie ich die Göttingerinnen und Göttinger kenne, wird es dann nicht mehr grün sein, weil die haben dann natürlich auch weitere Anforderungen. Und aber das ist auch gut so. Und dann strengt man sich eben auch an, das muss ich schon sagen. Genau, das sind Thema Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, muss ich gar nicht jetzt. Das ist das, also ich glaube, ein Stück weit hat es auch durch diesen Radschnellweg nochmal so einen Sprung nach vorne gegeben. Und da haben wir einfach die Chance genutzt. In Niedersachsen hat, also das war das damals, das Bundesverkehrsministerium hat mit den Ländern zusammen das Thema Schaufenster Elektromobilität ausgeschrieben. Jedes Bundesland konnte sich beteiligen. Niedersachsen hat sich auch beteiligt. In Wolfsburg gab es irgendwas mit VW, ich weiß es nicht, Hannover hat sich beteiligt. Wir haben uns als relativ kleine Stadt auch zusammen mit der Metropolregion, also mit Hannover und Braunschweig, beteiligt für diesen Radschnellweg. Weil das immer schon eine Idee war, genau diese beiden Schlafstädte Bovenden und Rostock miteinander zu verbinden und die sozusagen und dann die Trassenführung so zu machen, dass sie wirklich an guten Punkten eben auch anknüpft, Bahnhof, Uni, Arbeitsplätze etc. Und das haben wir bislang immer nie durchsetzen können, weil einfach es an dem Geld gefehlt hat und auch an die sozusagen auch an den politischen Willen. Und dieses Schaufenster Elektromobilität, deshalb heißt er hier auch Elektroradschnellweg, weil es musste schon was Elektrisches dabei sein. Heute fährt da kaum ein Elektro. Also es fahren natürlich auch Elektroräder, aber es fahren überwiegend normale Räder. Deswegen heißt er auch Elektroradschnellweg, also E-Radschnellweg, so haben wir das gemacht. Und der ist wirklich ein Erfolg. Wir haben an drei Stellen solche Zählstellen. Und der eigentliche Erfolg ist gar nicht die Trasse, die natürlich auch. Die Nutzer sind wirklich also begeistert davon. Aber das Eigentliche ist ja, und das war auch das Teure daran, was man gar nicht sieht, den Umbau der Kreuzung der Knotenpunkte. Und an der Stelle auch die Investitionen in die LSA-Technik. Wir haben in einem Teilbereich an der Uni so eine Art grüne Welle, also wenn grüne Welle für das Fahrrad. Wenn ein Pulk Radfahrer an einer dieser Schleifen ankommt, der Pulk groß genug ist, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie viel da ankommen müssen, aber es müssen schon ein paar sein, das wird nicht für jedes einzelne Fahrrad gemacht, dann schaltet an der Robert-Koch-Straße schalten die Ampeln um auf diese Fahrradgeschwindigkeit. Und die Robert-Koch-Straße ist die Straße am Klinikum. Und das Klinikum war hellauf aufgeregt und hat gesagt, Mensch, wenn unsere Krankenwagen und so weiter hier kommen, und das geht doch alles gar nicht, das staut sich alles zurück. Das hat sich alles aufgelöst. Das ist nicht das Thema gewesen, zumal da ein relativ hohes Tempo gefahren wird, dass es also auch für die Autofahrer kaum spürbar ist, nachteilig spürbar, aber für die Radfahrer schon, die gleiten und fließen sozusagen gut die Robert-Koch-Straße in beiden Richtungen runter. Genau, Förderprogramme, das ist ein ganz wesentliches Thema. Wir haben bei uns in der Bauverwaltung eine Stelle, die sich darum kümmert, die auch mal guckt, gibt es neue Programme, die man auch für das Thema Radverkehr anknapsen kann. Und wir haben da eine Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative. Und aus diesem Topf gibt es eben verkehrsmittelübergreifende Mobilitätsstationen, Wegweisungssysteme etc. pp. Man kann richtig viel machen. Förderquote ist bis zu 62,5%. Das ist fast so viel wie bei GVFG. Und dann haben wir natürlich das klassische GVFG, wobei wir da natürlich auch kämpfen. In den Bewilligungsbehörden ist man nicht so freigebig bei dem Thema Radverkehrsförderung. Also wenn es ein Ausbau einer Straße ist, wo dann auch noch ein Radweg breiter gemacht wird, dann ja. Aber das als eine wirklich eigenständige, als einen eigenständigen Fördertatbestand zu sehen, da tun sich dann doch an der einen oder anderen Stelle die Fördermittelbehörden schwer und es wird aber immer besser. Insofern ist das auch ein wichtiges Thema, weil die Kommunen natürlich auch im Rahmen ihrer Investitionsmöglichkeiten beschränkt sind. Das gilt in Göttingen, wahrscheinlich in Erfurt genauso. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Ich bin durch und stehe gerne für Fragen und Sonstiges zur Verfügung. Herzlichen Dank.
Wir beginnen mit dem Gespräch. Ach so, ich habe jetzt was vergessen, Entschuldigung, aber manche kennen mich ja nicht, ich muss mich ja auch noch vorstellen. Also Matthias Sengewald, ich bin seit 2005, leite ich den kommunalen Arbeitskreis Radverkehr, seit 1995, Entschuldigung. Damals war ich noch Stadtrat und war unter anderem eben auch im Bauausschuss und habe mich dafür nicht zuletzt auch gerade für den Radverkehr auch stark gemacht in diesen zwei Legislaturperioden, wo ich hier im Rat war. Und habe natürlich seitdem das Geschehen an der Stelle intensiv mitverfolgt. Der Arbeitskreis Radverkehr, das ist sozusagen aus dieser Zeit noch geblieben, das mache ich immer noch und als solcher bin ich hier eingeladen worden, als ADFC-Mitglied außerdem. Gut, jetzt zu meiner Frage. Und das war der Stichpunkt für mich. Als ich nämlich in den Stadtrat kam, 1990, hatten wir einen Radverkehrsanteil von den Verkehrszählungen, die es ja auch damals in der DDR schon gab, von 3%. Und wenn wir jetzt 11% haben, ich behaupte immer, das kann eigentlich nicht ganz stimmen oder es verfälscht eben ein bisschen, weil wir die ganzen dörflichen Randgebiete natürlich in dieser Verkehrszahlung jetzt drin haben, die wir vorher nicht drin hatten. Die Eingemeindungen sind ja erst dann erfolgt. Aber dennoch ist natürlich 11% gegenüber 27 bescheiden. Meine erste Frage an alle Sie. Für eine Stadt wie Erfurt, 200.000, eine kleine Uni, eine etwas größere Fachhochschule und noch so ein paar Sachen, was können Sie sich vorstellen, was ist realistisch für einen Radverkehrsanteil zu erreichen, sich als Ziel zu setzen? Wenn Sie vielleicht jetzt gleich nochmal anfangen, also Frank Ruprecht und du stellst dich auch nochmal kurz vor.
Ja, ganz kurz, Frank Ruprecht, Abteilungsleiter Verkehr in dieser schönen Stadt und ich fahre gerne Rad, ich fahre auch Auto, ich fahre auch, wenn es sehr vereist ist, mit dem ÖPNV. Weil ich denke, man kann es immer nicht nur so separat betrachten. Gerade in meiner Aufgabe habe ich die Verkehrssicherheit in dieser ganzen Stadt und das passiert immer in einem Mix. Wir haben die Konflikte Radfahrer, Autofahrer, Sie haben es geschildert, Herr Dienberg. Wir haben natürlich auch die Konflikte Radfahrer, Fußgänger. Das heißt, man muss es immer in Gesamtheit betrachten. Diese 11% waren ja Zahlen von 2013. Ich erlebe es auch, ich behaupte, wir sind schon deutlich über die 11% drüber, zumindest gefühlt. Und trotzdem, unter dem Klimaschutzaspekt, den Sie ja auch genannt haben, was ich für manchen Politiker in unserer Stadt mal für wichtig halten würde, das auch unter dem Aspekt zu sehen, würde ich mir schon für Erfurt, ich sag mal 17,5% in 5 Jahren wäre ein nobles Ziel, an das man rangehen sollte.
Ja, noch kurz zu mir. Also mein Name ist Nils Jüngling. Ich bin selber Student der Stadt- und Raumplanung an der Fachhochschule Erfurt hier, jetzt gerade im dritten Mastersemester. Danke an Herrn Weidauer, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, unser studentisches Projekt, was Sie dort auch an den Stellwänden sehen, nochmal vorzustellen und dem auch nochmal eine andere Plattform zu bieten. Kann ich selber dann später auch nochmal kurz was dazu sagen. Ich habe ja gesehen, dass die Stadt ihr eigentliches Ziel von 20% auf 15% nochmal reduziert hat. Und 17,5% klingen da schon etwas angenehmer. Gerade aus studentischer Sicht würde ich mir schon wünschen, lieber die Ziele etwas höher zu stecken und zu sagen, warum nicht 20% oder warum nicht mit Städten, die eine vergleichbare Größe haben oder eine kleinere Größe haben, wie Göttingen, Münster, ist ja auch ein schönes Beispiel für eine Studentenstadt, die sogar über ein Drittel Radverkehr, das Anteil im Model Split haben, warum dann nicht die Ziele ein bisschen höher zu stecken, als die dann immer eher nach unten zu korrigieren.
Also ich sage Ihnen keine Zahl, das sage ich Ihnen nicht. Also für Erfurt, das ich finde das schon, also Herr Ruprecht sagt zu 17,5%. Ich finde wichtig, es muss ein realistisches Ziel sein. Und bei der ganzen Thematik muss man auch immer im Blick haben, man kann die Städte nicht per se miteinander vergleichen, weil sie eigentlich unterschiedliche Voraussetzungen haben. Ich komme gebürtig aus einer Stadt an der holländischen Grenze, Bocholt, liegt 100 Kilometer westlich von Münster. Bocholt ist eine Fahrradstadt. Meine Oma, die leider nicht mehr lebt, die ist mit 80 noch mit ihrem Fahrrad zum Einkaufen gefahren. Da hatte die so ein Plastiknetz. Also es gibt Ecken und Städte, weil einfach die Topografie klasse ist. Da ist das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel in allen Bevölkerungsschichten wie selbstverständlich angekommen. Und da sind natürlich auch die Möglichkeiten ganz andere. Ich finde, Sie haben in dieser Stadt eigentlich schon, also ich bin das, weiß ich nicht, dritte, vierte Mal in Erfurt. Und ich finde, die Stadt ist immer schöner geworden. Und nach meinem sehr subjektiven Eindruck, auch in der Innenstadt, auch der sichtbare, für mich sichtbare Anteil an Radfahrern mehr geworden. Das ist ein sehr subjektiver Anteil. So, jetzt haben Sie in der Innenstadt natürlich auch noch viele Leute, die dort wohnen. Das wollen Sie ja auch. Das ist ja auch wichtig, dass die da wohnen. Und ich glaube, ein Großteil dieser Leute wird sicherlich auch sich schon überlegen, ob sie, wenn sie hier in der Innenstadt wohnen, am Ende zwei oder ein Auto haben müssen. So, und auch das sind ja Rahmenbedingungen, die sozusagen damit einhergehen. Wir haben die Diskussion wirklich sehr intensiv geführt und führen sie immer wieder bei einzelnen Projekten, inwieweit man wirklich aktiv den MIV, Maßnahmen ergreift, aktiv den MIV zurückzudrängen. Ich glaube, dass das, ich sag mal, wenn man das, ich sag mal, ohne Konzept an Einzelmaßnahmen macht, dann verbauen sie sich mehr, als dass am Ende sozusagen sie für den Umweltverbund, und wir haben bei uns nie immer nur den Radverkehrsanteil alleine. Für uns ist der auch unter dem Klimaschutzaspekt der Umweltverbund entscheidend, also Fußgänger, ÖPNV und Radverkehr. Die drei muss man eigentlich immer zusammen sehen, und da gibt es ja auch Konflikte drunter. Und deshalb sage ich, wir haben einen sehr überzeugten Stadtratsmitglied, der da wirklich aktiv für kämpft. Sage ich, also wenn wir Situationen herbeiführen, wo wir am Ende negative Emotionen auch kriegen, dann bringt das nichts. Dann ist das irgendwie schlecht. Und das muss man, glaube ich, kommunizieren. Und bei uns ist es so, also wir haben die Innenstadt autofrei. Also es gibt drei Schleifen, die sozusagen am Rand nochmal eingreifen. Aber ansonsten ist die Innenstadt autofrei. Dafür gibt es den Busring und die Fahrradfahrer. Das hat aber sich jetzt hat sich auch entwickelt, ne? Weil die Leute selbst erkannt haben, das ist vernünftig so. Insofern an vielen Stellen mit einem guten Konzept, mit einer guten Strategie, und dann finde ich, ist auch wichtig, dass man eine Zahl, aber eine realistische, sich vornimmt und die auch sagt. Und ich finde das im Übrigen auch gut, wenn gesagt wird, 20% ist unrealistisch, wir müssen die korrigieren. Aber nur das alleine zu sagen, wir korrigieren die nach unten hin, reicht nicht aus. Man muss schon sagen, also warum das nicht funktioniert und was will man eigentlich jetzt an mehr Anstrengungen machen, um das etwas reduziertere Ziel zu gewinnen. Also man muss das schon auch ein bisschen hinterlegen, meine ich.
17,5%, 20% Radverkehrsanteil in Erfurt. Wo sehen Sie, und jetzt frage ich mal die beiden Erfurter vorwiegend, die Stellschrauben, vor allen Dingen, wo hier in Erfurt noch gedreht werden sollte?
Ja, da kann ich vielleicht noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze ausholen zu unserem Projekt, was der Hintergrund war. Betreut wurde das ja durch den Professor Nikolai Roskamp, der sich heute leider entschuldigen lässt. Und zwar war die Vorgabe für uns Masterstudenten im zweiten Mastersemester, also letztes Sommersemester, Fahrradstadt. Das war relativ allgemein gehalten und wir haben uns zur Aufgabe gemacht zu überlegen, okay, was kann eine Fahrradstadt Erfurt für uns bedeuten? Was heißt Fahrradstadt überhaupt? Was assoziieren wir mit diesem Begriff? Denkt man natürlich auch schnell an internationale Beispiele wie Kopenhagen etc., wo das Ganze anders gelebt wird natürlich, ganz andere Rahmenbedingungen, keine Frage, aber was ja schon Best-Practice-Beispiele sind, wo man sich eine Inspiration auch holen kann. Haben wir auch vor Ort getan. Vor 2 Jahren waren wir, glaube ich, vor Ort sogar dort in der Studentengruppe. Jedenfalls Fahrradstadt Erfurt, was heißt das für uns? Und Ziel unseres Projektes war es, eine Vision zu erzeugen, Bausteine zu identifizieren, welche zu der Vision beitragen, wie eine Fahrradstadt mal aussehen kann. Da gibt es unter anderem diese Bilder, die wir dort erzeugt haben, die auf unterschiedliches Echo gestoßen sind in den verschiedensten Medien, von positiver Zusprache bis hin zu ja, persönlichen Beleidigungen, auch in den sozialen Medien, den mussten wir uns auch stellen, muss man ganz klar sagen. Ziel war es aber, mit unserem Projekt so einen kleinen Stein ins Wasser zu schmeißen. Und das Schöne an so einer kleinen Großstadt ist, und das war auch der Erfolg unseres Projektes, ist, dass man mit einem kleinen Stein doch hier relativ hohe Wellen schlagen kann. Was nicht zuletzt auch daran gemündet ist, dass wir jetzt heute hier sein dürfen, weil wir immer wieder präsent waren, was Sie auch sagten, Öffentlichkeitsarbeit, das war auch eine unserer Kernbausteine, immer wieder vor Ort zu sein. Wir waren auf verschiedenen Sommerfesten der FH Erfurt, wir waren auf dem Anger mit dem ADFC zusammen, auch mit noch einer anderen Initiative von der Fachhochschule. Wir waren Tag der Nachhaltigkeit im Hirschgarten, wir waren noch bei ein, zwei anderen Veranstaltungen und man muss sich auch mit einem gewissen Corporate Identity, was wir mit der orangenen Farbe eigentlich erzeugt hatten, auch immer wieder präsentieren und immer wieder diesem Diskurs aussetzen. Also ein Baustein, wie gesagt, war diese Öffentlichkeitsarbeit. Für uns war ein ganz großer Baustein, deswegen fand ich Ihren Vortrag auch so schön, so ein Highway-System haben wir das genannt. Quasi ein übergeordnetes System mit einem großen Schnellweg, der sich halt hier auch gerade mit diesen vorhandenen Ringstraßen auch anbieten würde und dann auch Radwegeverbindungen dann zweiter und dritter Ebene, die dann so die Querverbindungen durch die Stadt, durch die Innenstadt auch darstellen. Das Plakat haben wir heute nicht hängen, aber das war, ist auf der anderen Seite? Okay, können wir dann nochmal umdrehen. Also das war ein zweiter Baustein, dann für uns noch ein wichtiger Baustein, ein Angebot zu schaffen an dem Fahrradverleihsystem. Da haben wir auch noch jemanden im Publikum aus unserer Projektgruppe sitzen, der da doch sehr großes Detailwissen besitzt. Er kann dann nachher sicherlich dazu nochmal einsteigen. Also das war für uns ganz wichtig, dass auch an den Hochschulstandorten, die auch eine gewisse räumliche Entfernung zueinander haben, da einfach so ein Verleihsystem als Angebot zu schaffen. Das Schöne war, und das hat das auch bestätigt, das war unser letzter Baustein so ein bisschen, wir haben das als 1:1 Maßstabsebene genannt, dass wir einfach wirklich Intervention, Aktion im öffentlichen Raum machen, um uns auch mit dem Feedback zu konfrontieren. Und eins davon war beispielsweise, dass wir zwischen 2 FH-Standorten, und zwar an dem der Architekten und Stadtplaner an der Stüderstraße und dem Hauptcampus der Altonaer Straße, so ein studentisches Fahrradverleihsystem etabliert haben. Und zwar haben wir, um es ganz salopp zu formulieren, wir haben uns ein paar alte Räder geschnappt, haben die aufgemöbelt, haben die orange angesprüht, dass die so einen Wiedererkennungswert hatten und haben die ganz niedrigschwellig einfach nur kostenlos verliehen. Also konnten die Studenten sagen, ach, ich hätte jetzt gern das Fahrrad Nummer 1, haben uns eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wir haben denen den Code geschickt und dann haben wir das mal eine Woche ausgetestet. Und es hat sich sofort gezeigt in den 3 Tagen Test, dass wir die Nachfrage nicht annähernd bedienen konnten. Also die Nachfrage nach sowas ist da. Das war ganz schön zu sehen. Und ja, das waren so verschiedene Bausteine, die wir einfach für uns zum Beispiel identifiziert hatten.
Es ist die Pflicht der Jugend, übers Ziel hinaus zu schießen und neue und kreative Ideen zu entwickeln. Das begeistert mich, das finde ich toll. Das braucht es einfach auch, um bestimmte Dinge anzuschieben. Trotzdem frage ich mich, ob für mich eine Erfurt als Fahrradstadt ein Ziel ist. Da bin ich mir nicht sicher, weil ich sage, wir haben eben, das eine ist das Mobilitätsverhalten, was wir gerne ein Stückchen in Richtung, stärker in Richtung Fahrradfahren drängen wollen. Dazu gibt es einen Verkehrsentwicklungsplan Erfurt, Teil Radverkehrskonzept, der enthält eine ganze Menge gute Ansätze, er zeigt auch ein paar Probleme auf, die wir einfach in der mittelalterlichen Stadt haben, wo mir halt einfach die Breiten an manchen Stellen fehlen, um alle Verkehre oder alle dort notwendigen Verkehre abzuwickeln. Das heißt, ich bin nicht unbedingt der Befürworter der fahrradgerechten Stadt. Ich glaube, das wäre derselbe Fehler, wie es im vorigen Jahrhundert eine autogerechte Stadt gab. Wir müssen an die Leute denken, die mobilitätseingeschränkt sind. Wir müssen an die Leute denken, die im höheren Alter vielleicht nicht mehr auf dem Radschnellweg unterwegs sein wollen. Ist ja so eine interessante Entwicklung, dass unter Umständen im Alter, wo man eigentlich sagt, die haben weniger Autos, da Autos wieder attraktiv wären, weil sie halt mit dem Fahrrad nicht mehr zurechtkommen. Zum Schnellweg, wir haben eine spannende Diskussion in dieser Stadt durch zur Nordhäuser Straße, die eigentlich das Radverkehrsproblem von Anfang an lösen wollte, Verbindung Innenstadt-Universität, wo es ja einen Teil der Bevölkerung gab, die sagen, das wollen wir nicht. Jetzt ist vielleicht durch den Mediationsprozess eine Lösung gewachsen, dass wir es schaffen, dass diese Idee, die dort dahinter steht, dann noch bis zur Buga durchgesetzt wird oder umgesetzt wird. Fahrradverleihsysteme. Wir haben ja vor ein paar Jahren mal Nextbike hier gehabt, die auf dem Anger und so an ein paar Stellen 5 Fahrräder aufgestellt haben. Da frage ich mich, ist das für Erfurt nötig? Diese Stadt, die ich in 10 Minuten die Innenstadt durchlaufen kann, brauche ich dort ein Fahrradverleihsystem. Was nicht ausschließt, dass es so eine Lösung zwischen den Universitätsstandorten durchaus Sinn machen. Sie müssen halt irgendwie finanziert und geregelt werden und betrieben werden vor allen Dingen.
Ich frage Sie jetzt doch nochmal, Sie sagten, Sie sind 3-4 Mal in Erfurt gewesen. Sehen Sie denn irgendwo eine Stellschraube oder wo Sie sagen, das ist mir aufgefallen?
Also ich würde doch nochmal eine gegensätzliche Position zu Herrn Ruprecht einnehmen wollen, weil ich glaube schon, dass Erfurt wirklich tolle Voraussetzungen hat für, so, Sie haben jetzt gesagt, warum muss Erfurt Fahrradstadt sein? Ja, warum nicht? Wenn nur diejenigen, die mobilitätsbehindert sind, die eingeschränkt sind, die behindert sind, wenn nur die in der Innenstadt, und ich rede jetzt wirklich von der historischen Innenstadt, von dem stark, sehr dicht bewohnten Bereich, wenn nur diejenigen mit dem Auto in die Innenstadt fahren, dann haben sie einen Zustand erreicht, der für die Radfahrer und für alle anderen super ist. Also so weit muss man ja noch gar nicht denken. Ich glaube, das ist im Übrigen nicht nur die Zukunft der Mobilität in Erfurt. Das wird in den hochverdichteten Innenstädten, ist das grundsätzlich die Zukunft, dass wir zu anderen Mobilitätsformen kommen müssen. Wir werden nicht mehr den Platz haben, dass jeder, ich sag mal, sein Blech oberirdisch abstellt. Und das ist genau die Diskussion, die muss man führen. Und an der Stelle wäre ich jetzt gar nicht so bescheiden. An der Stelle würde ich wirklich sagen, ich bin bei den Zahlen, da wäre ich wirklich, damit muss man vorsichtig sein, mit den Zahlen, das muss realistisch sein. Aber in der qualitativen Zielsetzung, finde ich, kann man absolut sagen, Erfurt wird Fahrradstadt. Und Erfurt hat, also nach meiner Einschätzung, weil ich das sehr, erinnert mich sehr an Göttingen, ist ein bisschen größer. Aber hat hervorragende Voraussetzungen, kurze Wege, sehr kompakten Stadtgrundriss. Nach außen habe ich es nicht so auf dem Schirm, aber wie ich hier reingekommen bin, kann man auch da ganz viel machen. Wir beschränken uns ja auch nicht nur auf die Innenstadt. Aber ich denke, gerade hier in der Innenstadt, da gibt es ganz viele Ansätze. Also da finde ich, darf man nicht zu bescheiden sein.
Fahrradstadt Erfurt, damit haben Sie jetzt ein Stichwort reingebracht. Oder er hat es ja reingebracht. Das würde ich jetzt gerne in einer ersten Runde mal in das Publikum auch spiegeln. Fahrradstadt Erfurt, ist das ein realistisches Ziel? Nun sage ich jetzt mal gleich zwei Dinge davor. Erstens haben wir hier, das ist nun mal so bei solchen Veranstaltungen, überdurchschnittlich viele Radfahrfreunde sitzen. Also geben Sie sich mal Mühe und denken Sie mal jetzt an die alle Leute, die Sie auch kennen, die sagen, naja, du mit deinem Radfimmel ist nicht mein Ding oder so. Was ist da realistisch? Und ich sage noch ein zweites, ich hätte gerne Anfragen, Anregungen und Fragen, bitte keine langen Statements. Fahrradstadt Erfurt, ja, bitte.
Da im Publikum kein Mikrofon benutzt wurde, konnten die Äußerungen leider nicht aufgenommen werden. Aber ich versuche, die wichtigsten Punkte kurz zusammenzufassen. Dass Erfurt Fahrradstadt sein kann und sollte, wurde von eigentlich allen, die was gesagt haben, bestätigt. Wie Matthias Sengewald schon sagte, saßen im Publikum allerdings auch vorwiegend Fahrradbefürworter. Der Vergleich mit anderen Städten wurde fortgesetzt, beispielsweise, dass Erfurt, was die Autoparksituation in der Innenstadt angeht, dann doch besser sei als in Mainz. Allerdings Städte wie Freiburg für uns weiterhin Vorbild sein könnten. In Erfurt hat sich in den letzten 25 Jahren einiges getan, aber zufriedenstellend ist die Situation für Radfahrer noch nicht. Bei der Planung sollte vor allem an Schul- und Kindergartenwege gedacht werden, ebenso wie an potenzielle Gefahren bei der Flächenteilung durch Straßenbahn und Fahrrad. Diese Flächenkonkurrenz besteht außerdem auch zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern, wie beispielsweise in der Leipziger Straße. Die Entwicklung in Erfurt ginge generell zu langsam, so ein weiterer Beitrag. Außerdem wurde die Frage gestellt, wo eigentlich die so oft herangezogenen Grenzen einer Stadt wie Erfurt liegen und welche alternativen Konzepte es bei Baumaßnahmen vielleicht doch gibt.
So, jetzt haben wir eine ganze Menge Anregungen und der Frank will auch gleich mal darauf reagieren.
Also ich versuche mal von hinten anzufangen. Fahrradparkplätze haben wir in der Innenstadt mehr, als man gemeinhin annimmt. Ich gucke mal nach hinten zu dem Achim Kinzel, 4000. Das heißt, Sie sehen es im Bereich des Angers, da ist unheimlich viel passiert. Mehr geht fast nicht. Das heißt, gut, ich meine, das setzt aber auch die Bereitschaft des Radfahrers voraus, sein Fahrrad etwas oder länger zu gehen, als sein Fahrrad lang ist. Das habe ich bewusst jetzt umgeswitcht auf den Radfahrer. Das heißt, muss ich mich unbedingt, Beispiel Behindertenstreifen am Bahnhof, dort anschließen, obwohl es an drei Schildern steht, obwohl da regelmäßig Fahrräder abgeflext werden. Ich sage, für diese Innenstadt geht nicht mehr sehr viel mehr an Radstellplätzen, als wir haben. Ja, lassen Sie mich mal meine Meinung äußern. Grenzen der Breiten. Es gibt Richtlinien für die Anlage von Straßen, Radwegen, Fußwegen. Ein normgerechter Fußweg muss mindestens 1,50 Meter breit sein, der Regelquerschnitt sind 2 Meter. So, jetzt stellen Sie sich die Waagekasse vor, da sind Sie mit dem Radweg schon am Ende. Das geht nicht. Und so gibt es quasi Maßgaben, wenn wir neu bauen, haben wir uns an diese Richtlinien zu halten. Und damit kommen Sie in so einer Stadt wie Erfurt irgendwo an die Grenzen. Und in der Abwägung, ich sage mal Michaelisstraße, zwischen dem, was wir dort auch verkehrsrechtlich anordnen, verkehrsberuhigter Bereich, heißt auch für den Radfahrer 7 km/h. Das ist nicht kaum zu fahren, das fällt mir auch schwer, aber von der Gesetzlichkeit ist es so. Und in Kopenhagen gibt es meiner Meinung nach auch einen Platz, wo der Radfahrer absteigen muss und drüber schieben. In Münster gibt es dort auch was. Das heißt, wir sollten nicht immer nur die Brille als Radfahrer aufsetzen, sondern auch immer mal gucken, was spricht denn dafür oder was spricht dagegen. Johannesstraße, tja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das heißt, wenn wir den ÖPNV wollen, und den wollen wir, und wir sind stolz auf unsere E-Mobilität seit 120 Jahren in dieser Stadt, solange es die Straßenbahn gibt. Und ich habe nur Maschinen. Und wir haben nochmal das Problem, dass wir nicht die Normbreite der Schienen haben, sondern nur die metrische Schiene. Das heißt, dort ist es problematisch. Meine Frau fährt dann lieber den kleinen Ring lang. Das heißt, sie haben auch eine Alternative.
Da kommen wir dann noch dazu, denke ich mal.
Kinder gefahrlos in der Stadt. Sie haben es ja angesprochen. Ein großes Teil dieser Probleme, die wir früh an Schulen und Kindergärten haben, ist durch die Eltern hausgemacht. Nun können Sie sagen, verbietet dort das Autofahren. Okay. Dann müssen Sie aber auch die Antwort oder die Frage beantworten, wie kommen die Anwohner hin, die unter Umständen mal eine Kiste zu liefern haben? Wie passiert der Lieferverkehr? Der übrigens ist also alles nicht so ganz trivial. Es gibt in Osnabrück, glaube ich mal, jetzt den Versuch, eine Bannmeile vor Schulen zu machen, früh zwischen 7:30 und 8:00. Das heißt aber auch dort nur, die dürfen nicht vor der Schule mehr halten, da gibt es 100 Meter hin einen Parkplatz. Ist ein Lösungsansatz, kann man diskutieren, setzt aber immer voraus eine intensive Kontrolle, das durch die Polizei, und die Polizei sagt uns regelmäßig auch, unsere Personalsituation ist begrenzt. Es ist also nicht nur böser Wille, der dahinter steht, wenn sowas nicht umgesetzt wird. Leipziger Straße, klar, ganz mies gelaufen, zumal wir die ja erst Ende der 90er Jahre gebaut haben. Auf der anderen Seite habe ich eine Grenze zwischen der Bebauung. Damals haben wir die Gehwege nicht nach Norm gebaut und die Radwege auch nicht. Weil wir besonders böse waren, haben wir dann vor der Tankstelle noch einen Abspannmast in den Radweg reingesetzt. Nein, da sind auch Dinge schiefgelaufen. Das will ich ja, muss ich auch nicht verteidigen. Aber was wollen Sie machen zwischen den Fronten? Das hieße im Grunde genommen, man schickt den IV aufs Gleis und entwickelt sozusagen in dem verbleibenden Bereich eine Radwegführung, die dort funktionieren kann. So, das muss man mit der EFAG diskutieren, das muss man bauen, und haben wir überhaupt noch nicht vom Geld geredet.
ich würde da eher grundlegend an, weil ich fand auch das, was der Herr Ruprecht vor der Publikumsfragerunde gesagt hat, schon ganz wichtig. Ich denke mal, die Grundfrage, also wir sind ja auch so, der Untertitel lautet ja, glaube ich, stadtpolitische Diskussion oder so. Und ich denke mal, so die stadtpolitische Diskussion sollte meiner oder auch unserer Meinung nach eher darum geführt werden, was ist eine Fahrradstadt und will Erfurt eine Fahrradstadt sein? Weil genau die Frage habe ich mir selber auch wieder gestellt, wo ich hierher komme. Man darf ja auch, klar, die Deutschen, die meckern auch immer mal ganz gern und so, man darf aber auch nicht vergessen, was hier schon ganz gut läuft. Also auch gerade, wenn man den ganzen Umweltverband sieht, wenn man sieht, dass 30% der Einwohner zu Fuß gehen, dass wir für die Stadtgröße etc. ein sehr, sehr gutes ÖPNV-Netz haben, was auch durch die Studenten, also ich kann es nur auch wieder sehr subjektiv wiedergeben, aber was sehr intensiv genutzt wird. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, okay, also Erfurt hat sich ja nun auch verschiedenen anderen Projekten verschrieben, sei es, wir sind der ICE-Knotenpunkt Deutschlands oder wir werden der nächste Buga-Standort etc. Da passieren ja viele Sachen, die auch Impulse in der Stadt setzen, siehe Osterweiterung etc., wo auch vielleicht so ein neuer Wachstumsschub oder die nächste Entwicklungsstufe auch in der Stadtpolitik sicherlich ausgelöst werden kann. Die Chance besteht ja momentan. Aber dann sollte man sich halt wirklich fragen, was schreibt man sich auf die Fahnen? Und das ist eigentlich die Grundsatzdiskussion, die geführt wird. Wollen wir überhaupt eine Fahrradstadt werden? Oder reicht es uns, in diesen überschaubaren Zielen zu denken, dass wir sagen, 17,5%, 15% etc. und wir backen kleine Brötchen und sehen aber vielleicht den ganzen Umweltverband. Und da spielt auch das, was Sie gesagt hatten, wieder eine Rolle. Wenn man jetzt sagt, man verringert das Angebot des MIVs, was ja auch schon von verschiedenen Städtebauern, Architekten auch schon seit den 60er Jahren, wo die autogerechte Stadt eigentlich propagiert wurde, wurde ja auch schon die gegensätzliche Position propagiert, nimmt Verkehrsfläche weg und dann findet auch weniger Verkehr statt. So, ne? Um das mal ganz salopp zu sagen, ist jetzt natürlich dann die Frage, man kann jetzt nicht, klar kann man sagen, man macht jetzt die Stauffenberger Allee einspurig einfach so, aber was macht man dann mit der übrigen Fläche? Ne? Dann ist natürlich wichtig zu sagen, okay, wir reduzieren nicht einfach nur die Fläche, sondern wir nutzen die Fläche um, indem wir dann sagen, wir haben Busspuren, wir haben eine höhere Taktung vielleicht, wir bieten auch andere Linien an, die dann auch eine größere Zielgruppe ansprechen. Also das sind so, denke ich mal, so grundsätzlichere Fragen, die ich mir immer stelle, wenn wir über das Thema Fahrradstadt sprechen. Wo will die Stadt selber hin und hat sie das sich auf die Fahnen geschrieben oder will sie das sich nicht auf die Fahnen schreiben?
Der Herr Dienberg hat sich ja immer, weiß ich, Notizen gemacht und das ist sicherlich interessant für uns jetzt mal diese Sicht eines von außen und doch nicht ganz Unkundigen zu hören.
Ja, ich finde diese grundsätzlichen Gedanken einfach wichtig, weil die weil die schon dazu führen, dass man nicht bei jeder Einzelmaßnahme wieder von bei Adam und Eva anfängt. Man kann einfach sagen, also wir haben an der Stelle eine Strategie und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da muss aber die Politik, die Stadtpolitik von überzeugt sein. Das muss sie machen und und das muss man auch wirklich das als Strategie formulieren. Sonst wird das schwer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Sie sagen, also wie weit kann man eigentlich gehen in so einer Straße, wenn man die umbaut und den IV sozusagen zurückdrängt? Habe ich das richtig verstanden? Genau, ich habe ein aktuelles Beispiel. Wir hatten letzte Woche eine Bürgerversammlung. Wir haben ein Innenstadtbauprogramm in den Randbereichen bei uns, auch innerhalb des historischen Walds, haben wir relativ dichte Wohngebiete. Und da kommen die Leute schon auch mit dem Auto hin. Und wir bauen seit 2001 quasi die Straßen um und sortieren auch, wir verändern auch die zur Verfügung stehenden Flächenanteile. Und das tun wir auch auf der Basis unseres Klimaschutzkonzepts. Hört sich ja bescheuert an, ne? Aber weil wir sagen, wir wollen den Umweltverbund fördern. Wir sagen nicht, wir wollen das Auto nicht mehr haben. Wir sagen, wir wollen den Umweltverbund fördern. Und dazu zählt Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV. So. Und wir haben jetzt bei dieser Straße, ist eine wunderschöne Straße mit alter Bausubstanz. Sie haben viel, viel mehr von diesen wunderschönen Straßen, aber so eine ist das. Und da steht links und rechts Autos, von vorne bis hinten. Die Gehwege, so wie man das in den 60er Jahren gebaut hat, die sind 1,50 Meter an der breitesten Stelle. Da kannst du nicht vernünftig lang gehen. Die Häuser tipptopp in Ordnung, wunderbar, aber diese Straße, also nimmt man nicht wahr. Und es sind viele kleine, inhabergeführte Geschäfte dran, so wie sie das auch in vielen Teilen hier haben. Und diese Straßen, die ist nicht die erste, diese Straßen bauen wir um. Und, aber jetzt, die ist die erste, wo wir 5 Varianten vorgelegt haben. Und eine von diesen 5 Varianten war kein einziges Auto mehr, kein Parkplatz mehr. Damit sind wir erstmal krachend gescheitert. Das muss man auch sagen, weil eigentlich von denen, die da wohnen und ich behaupte auch von denen, die die Straße nutzen, also da einkaufen gehen, zum Friseur gehen oder sonst was machen oder einfach nur durchfahren, von denen war leider keiner bei der Bürgerversammlung. ProCity, unsere Innenstadthändler, die haben richtig klasse mobil gemacht, muss man sagen. Und die haben eigentlich dafür geworben, dass das alles so bleibt. Jetzt soll zwar das neue Pflaster dahin, aber ansonsten muss das alles bleiben. Ne? Also die 60 Stellplätze müssen da auch bleiben. Das wird definitiv nicht passieren. Das haben wir von vornherein auch gesagt, sonst fassen wir die Straße nicht an. Das machen wir nicht. Haben wir auch bei allen anderen Straßen durchgesetzt. Insofern, ich sage das einfach nur, also man kann das auch so denken. Und wir haben auch ein bisschen das jetzt nochmal anders gemacht als bei den anderen Straßen. Bei den anderen Straßen, da haben wir in der Verwaltung 3 Varianten gemacht. Eine mit ganz wenig, eine mit ein bisschen mehr und eine mit noch ein bisschen mehr Stellplätzen. Und dementsprechend weniger Fläche für die anderen. Und dann, wie das in der Verwaltung so ist, mit anderen Ämtern abgestimmt, OB hat auch noch drauf geguckt und gesagt, okay, damit geht er in die Bürgerversammlung. Jetzt haben wir das anders gemacht. Wir haben gesagt, wir machen mal die ganze Bandbreite, die geht. Und da empfehlen wir jetzt gar nichts als Verwaltung, sondern wir diskutieren die. Die sollen ja, die da wohnen und die das nutzen, die sollen diskutieren. Genau, mit dem entsprechenden Ergebnis, was nicht so klasse ist, aber das kann man sich dann auch nicht aussuchen. Wir werden jetzt nochmal eine zweite Bürgerversammlung machen, um einfach dann nochmal auch die überarbeiteten Varianten nochmal vorzustellen, aber auch nochmal dafür zu werben, dass es um mehr geht, als nur Autos abzustellen. Es geht darum, wie wir diese Fläche nutzen. Und ich rede jetzt wirklich von einer Innenstadtstraße. Ich rede jetzt nicht von bei uns in irgendwelchen Ortsteilen, hat Erfurt auch ganz viele, davon rede ich jetzt gar nicht. Ich rede von diesen Innenstadtstraßen, wo gewohnt wird, wo gelebt wird, wo der Straßenraum auch als Lebensraum da ist. Und da müssen wir eigentlich zu was anderem kommen. Und deshalb ist es gut, das sozusagen so ein bisschen grundsätzlich zu machen und das auch offen zu diskutieren, auch mit solchen Rückschlägen, die wir jetzt erlebt haben. Aber auch damit muss man jetzt umgehen. Die erwarten natürlich auch jetzt eine entsprechende Reaktion. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das jetzt machen, aber ich glaube, da wird ein Schuh draus. Und wenn man das ein bisschen auf diese grundsätzliche Thematik bringt, dann die Leute in den Straßen, die wir umgebaut haben, gibt es auch noch ein paar Autos, aber sehr viel weniger. Wir haben in der Regel 50% Stellplätze gekürzt. Das ist bei jeder Straße, die Stadt ist nicht groß, aber wir haben jetzt, ich glaube, 8 Straßen umgebaut. Bei jeder Straße ist das die Diskussion, immer wieder dieselbe Diskussion, um Gottes Willen. Und es funktioniert aber trotzdem. Ich weiß nicht, wie. Es funktioniert. Und ganz im Gegenteil, die Diskussion ist aus, die ist vorbei. Und die Straßen, also für die gesamte Stadt hat diese Straße einfach einen Mehrwert. Und die Leute, die dort wohnen, selbst die Händler, die am größten geschimpft haben, sagen, ja, okay, ich habe keinen Rückgang. Die kommen trotzdem. Die kommen vielleicht mit was anders als mit dem Auto.
Ich würde jetzt gerne etwas machen, dazu habe ich mich gerade entschieden, die Meldungen, die von vor uns waren, doch nochmal zurückstellen. Und ich mache jetzt mal genau das Umgedrehte, was man eigentlich macht. Ich würde nämlich jetzt gerne mal Fragen an das Publikum stellen. Und zwar ganz konkret, weil Sie das so geschildert haben und weil wir im Grunde genommen darauf gekommen sind. Ich denke, Sie alle wissen, von der heißen Diskussion, die wir in der Stadt haben, war Gruppe, ich hatte sie auch genannt, um die Nordhäuser Straße. Da haben wir genau das Beispiel, wo es also darum geht, die Straße neu zu gestalten und wo es einen fertigen Ratsbeschluss gab, wo im Grunde genommen die Anträge schon zumindest im Entwurf geschrieben waren für die ganzen Fördermittel und wo es dann so eine heftige Gegenbewegung von Bürgern, die dort wohnen, gab, dass sich eine Bürgerinitiative gegründet hat. Sie alle sind sicherlich mal vorbeigefahren und haben diese gelb umrandeten Schilder gesehen, bis hierher und nicht weiter. Und deswegen meine erste Frage, wer von Ihnen hat sich jetzt aus dem Publikum mit dieser ganzen Diskussion intensiver beschäftigt? Der möge mal bitte seinen Arm heben.
An dieser Stelle hob circa ein Drittel der Anwesenden die Hand.
Und die zweite Frage, wer von Ihnen ist mal bei einer Versammlung dieser Bürgerinitiative dabei gewesen?
Hier niemand, außer ein Vertreter der Stadtverwaltung.
Das dachte ich mir. So, ich glaube, da liegt das Problem. Und deswegen möchte ich jetzt diese Frage mal an uns als Publikum stellen. Wir leben in verschiedenen Welten. Die Welt der Bürgerinitiative Nordhäuser Straße ist eine andere als die Welt der hier Versammelten. Und diese Welten kommen nicht zueinander. Und deswegen meine Frage, wie, also wir haben jetzt darüber diskutiert und wir sind uns, glaube ich, hier mehr oder weniger auch einig, dass Fahrradstadt Erfurt ein gutes Ziel wäre. Selbst Frank Ruprecht würde sagen, wenn alle dafür stimmen, bin ich mit dabei. So, wie kriegen wir es hin, dass wir eine Diskussion darum, Herr Dienberg hat das gerade angedeutet, so führen, dass wir tatsächlich da am Ende nicht mit einer gespaltenen Bevölkerung, die sich gegenseitig bekämpft, sondern mit einer Einigung und wenn es vielleicht auch ein Kompromiss ist, dastehen. Das ist jetzt meine Frage ans Publikum.
Auch an dieser Stelle versuche ich wieder eine Zusammenfassung der wichtigsten Äußerungen. In Bezug auf den Konflikt, der im Zuge des geplanten Umbaus der Nordhäuser Straße auftrat, sei es von der Stadt klug gewesen, eine Mediation einzusetzen. Damit wird es einen Mittelweg geben und generell ist die gegenseitige Akzeptanz wichtig. Bei der Nordhäuser Straße, so eine andere Äußerung, ging es allerdings nicht nur um die Wegnahme von Parkplätzen, sondern um die Vorgärten der Häuser. Das sei schon was anderes und verständlich. Außerdem, so ein weiterer Besucher, sind die Interessengruppen gar nicht so klar getrennt. Viele Menschen führen Auto und Rad. Das Konzept, die Stadt in Quadranten zu denken, sei ein guter Weg. Also eine Autostraße um die Innenstadt herum, aber die Durchquerung der Innenstadt durch Fahrrad, Straßenbahn und Fußgänger möglich zu machen. Bei Umbaumaßnahmen scheint das Interesse an Parkplätzen auch nicht immer das größte zu sein. So sprachen sich bei einer Anwohnerversammlung in der Karthäuser Straße die Anwesenden überraschenderweise für weniger Parkplätze aus. Allerdings ist es schade, dass die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt von doch vielen Anwohnern und Ladenbesitzern bisher nicht erkannt wird. Generell scheint das Hören aller Interessengruppen das Wichtigste zu sein. In bisherigen Diskussionen galt das Gesetz des Stärkeren, nach dem Motto, wer am lautesten schreit, wird gehört. Deswegen ist es wohl wichtig, aufmerksam zuzuhören, vor allem in Bezug auf die Verkehrsteilnehmer mit der schwächsten Lobby. Das sind in Erfurt die Fußgänger, so ein weiterer Wortbeitrag. Zum Ende der Kommentare aus dem Publikum wurde angemerkt, dass das Hören aller zwar wichtig sei, aber zu lange dauern würde. Mit Blick zum Beispiel auf das Klimaschutzkonzept müsse schnell gehandelt werden. Dafür muss der Wille da und das Ziel klar sein.
Ich würde jetzt gerne unseren drei Gästen hier vorne auch nochmal genau dieselbe Frage stellen. Manches ist schon gesagt, aber alle sind ja mehr oder weniger damit auch noch intensiver erfahren als viele von denen, die im Publikum sind. Willst du anfangen?
Wie war die Frage? Nein,
ja,
ich glaube
halt
schon.
Wie kriegen wir es hin, diese verschiedenen Welten, in denen wir das Beispiel Nordhäuser Straße gesehen haben, wie wir die zusammenkriegen?
Ich bin schon überzeugt, dass es. Ich glaube, die Menschen haben sich verändert. Das, was vor 20 Jahren gemacht wurde, wurde in der Magdeburger Allee gesagt, die bauen wir jetzt so. Da gab es eine Einwohnerversammlung, da wurde ein bisschen rumgeblabert und dann wurde die so gebaut. Die Zeiten sind vorbei. Und es, wenn wir für den Klimaschutz was tun wollen, dann müssen wir die Leute mitnehmen. Und das ist halt so heute. Es will jeder mitreden, es glaubt jeder mitzureden. Und dann muss man auf die zugehen und im schlimmsten Fall ist es halt auch so ein Mediationsprozess, wenn das anders nicht geht. Wenn wir es nicht tun, ja, wird uns die Bevölkerung wie vor 500 Jahren aus Erfurt rausjagen. Also ich bin nicht die Politik. Ich bin vielleicht der, wie haben Sie vorhin so schön gesagt, der Rationalist, der es dann umzusetzen hat, was beschlossen wird. Aber Sie müssen die Leute heute mitnehmen, anders geht es nicht.
Also das ist eine gute Überleitung, weil das kann ich auch nur so eins zu eins unterstützen. Das sehe ich auch als Selbstverständnis von mir als zukünftigen Stadtplaner, weil es auch von der Pike auf an der Hochschule heutzutage so auch gelehrt wird. Es wird auch eine andere Generation von Stadtplanern aktuell rangezogen, sage ich mal, die genau dieses Top-Down nicht mehr praktiziert, dass man sagt, ich sitze jetzt im stillen Kämmerlein und das ist mein Plan und was die anderen dazu sagen, ist mir egal. So, natürlich gehe ich ja auch mit Ihnen mit, verlangsamt das Prozesse, das ist gar keine Frage. Und diesen Zwiespalt muss man sich aber auch aussetzen. Es kann aber auch andersrum auch immer wieder nach hinten losgehen, wenn die Stadt sagt, sie lässt diese Bürgermeinung mal außen vor und dann wird so ein Thema publik. Und dann kocht sowas nochmal hoch. Was das in Stuttgart und an anderen Stellen schon bewirkt hat, hat man auch gesehen. So, deswegen muss man da immer gut abwägen. Ne? Was hat den größeren Mehrwert? Ziehe ich das jetzt über die Köpfe der Bevölkerung hinweg durch oder versuche ich nicht? Alle, natürlich schafft man nicht, alle abzuholen. Dafür ist auch immer ein gewisses politisches Eigeninteresse der Bewohner natürlich vonnöten. So, ne? Aber es sollte schon der Anspruch sein zu sagen, ich versuche großmöglichen Konsens und eine größtmögliche Akzeptanz der Bevölkerung auch für Projekte zu schaffen, indem ich sie von Anfang an mit einbeziehe und mitgestalten lasse.
Ja, also im Grunde ist das alles eben auch schon gesagt worden. Genau, also ich glaube schon, dass wir, das kann ich an dem Beispiel der Roten Straße, die ich eben berichtet habe, feststellen, wir müssen auch andere Art und Weisen, andere Formen der Bürgerbeteiligung haben. Also wir müssen, und das heißt jetzt nicht einfach losmarschieren in so eine Bürgerbeteiligung, meinetwegen für die Nordhäuser Straße und sagen, wie wollt ihr das hier haben? Da muss man schon gut vorbereiten, man muss schon einfach nochmal erläutern, was sind eigentlich die verkehrlichen Anforderungen, was sind die Funktionen, aber vielleicht auch mal, um wirklich von dieser Parkplatzdiskussion, das ist ja auch von den Bürgern ein Thema, was sofort oben vermeintlich ja oben angesetzt wird, um davon wegzukommen, den Blick zu öffnen für andere Qualitäten, die man vielleicht so noch gar nicht sieht. Ohne jetzt zu manipulieren, sondern, und Sie haben da wunderbare Beispiele in dieser Stadt. Sie haben eine Stadt mit einem sehr hohen Anspruch an den öffentlichen Raum. Ich bin wirklich davon sehr angetan. Gehen Sie noch einen Schritt weiter, indem Sie nämlich sagen, wir machen in der Innenstadt und wir werden in der Innenstadt Fahrradstadt. Im Übrigen, also...
Das sind wir doch schon.
Ja, eben war die Frage nochmal, wie das Thema der Abstellanlagen ist bei uns wirklich auch ein ganz, ganz virulentes Thema. Nehmen Sie einen Stellplatz weg, da kriegen Sie vier Fahrräder hin. Ist ganz simpel. Müssen Sie nicht mal was machen, müssen Sie nur vier Bügel aufstellen. Klappt nicht überall, man braucht die natürlich auch an Stellen, da haben wir keine Stellplätze. Aber das geht eigentlich immer und geht auch dann relativ viel, auch ganz einfach, muss ich Ihnen, glaube ich, gar nicht erzählen. So, und dann bleibe ich dabei. Wir brauchen in der Verwaltung Visionäre und Realisten auf allen Ebenen. So jemanden wie Sie brauchen wir auch in der Verwaltung, der einfach sagt, das dauert zu lange, das muss schneller gehen. Geht aber, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, geht nicht ganz so schnell. Aber die braucht es trotzdem, weil wenn da nicht einer ist, der das schon immer ewig sagt, dann passiert da auch nichts. So, also die braucht es, auch in der Verwaltung. Und das ist so etwas, das kriegt ja keiner mit. aber da habe ich schon die Möglichkeit, mir auch, wenn man sich eine Truppe zusammenstellt, das auch mit den Aspekten zu sehen und die zusammenstellt. Und dann braucht man einen Kreativen, der eben auch dann gute Ideen hat, der ist vielleicht nicht so gut im Verkaufen. So, aber dasselbe brauchen sie auch in der Politik. Und da brauchen sie auch ein paar, die das wollen. Und zwar, wir haben über die Fraktion hinweg, das sind bei uns nicht nur die gängigen, wo man sofort annimmt, dass das der Fall ist. Wir haben das über die Fraktion hinweg. Aber das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Grundtenor zu tun. Das ist eben, da sind nicht alle Städte gleich. Also man muss, man darf den Mut nicht verlieren, aber man muss auch dranbleiben. Man muss immer ständig machen.
Ich gehe mal jetzt für einen kleinen Moment aus meiner Rolle als Moderator hinaus und habe jetzt auch als einer, der natürlich für den Fahrradverkehr hier in dieser Stadt kämpft, in dem nicht zuletzt auch im Arbeitskreis Radverkehr, eben auch eine Bitte, und zwar auch wieder an das Publikum. Ich glaube, die Diskussion in Nordhäuser Straße hat es eben gezeigt, dass wir diese verschiedenen Welten überwinden müssen. Ich beobachte sowieso schon eine ganze Weile, dass unser Vereins- und Partei- und was weiß ich Wesen, was wir in Deutschland so haben, oft eigentlich dazu dient, heimliches Ziel ist, eigentlich seine eigene Meinung bestätigt zu bekommen. Und diesen Schritt hinauszugehen, sich mal den anderen Meinungen auszusetzen, mit denen eine ehrliche, offene Diskussion zu führen, die vielleicht auch manchmal nicht zu Ende kommt. Das will ich nicht verschweigen, aber das fehlt mir. Deswegen meine Bitte als Leiter vom Arbeitskreis Radverkehr an alle die, die heute hier gekommen sind, gehen Sie hin zu solchen Veranstaltungen, wenn die Bürgerinitiative Nordhäuser Straße dann mal einlädt. Das ist nicht ganz einfach, das weiß ich. Aber es ist notwendig, dass wir diese Grenzen, die wir uns auch selber vielleicht auch aus Bequemlichkeit, aber vielleicht auch als Unsicherheit stellen, zu überwinden. Das war meine Bitte. Ich habe versprochen, dass wir 21.30 Uhr die Runde hier beenden. Aber ich habe davor noch eine Frage, eine zum Schluss, mit der wir nach Hause gehen können oder mit der wir dann vielleicht auch noch kleine Gespräche hier führen können, an unsere drei Gäste. Und zwar will ich noch mal anknüpfen an das, was ich am Anfang gefragt habe. Also die kann ich Sie jetzt auch fragen, weil Sie ja inzwischen Erfurt gut genug kennengelernt haben. Wenn Sie sich mal so vorstellen, in 20 Jahren, also im Jahr 2036, wie wird dann die Mobilität in Erfurt aussehen? Und vielleicht noch ergänzt, auch für Sie persönlich.
Also, ich werde dann mit meinem dreirädrigen E-Bike vorsichtig nach 18.30 Uhr über den Anger rollen, weil nur dann werde ich von den anderen Radfahrern nicht umgefahren. Es wird auch bei der individuellen Mobilität sicher Abstriche geben hin zu neuen Antriebssystemen. Es wird neue Sharing-Systeme geben. Es wird den ÖPNV in ganz anderen Formen und Kategorien geben, als wir uns das heute vorstellen können. Ich bin ja noch in der DDR groß geworden, da gab es so Weltall Erde Mensch zur Jugendweihe, haben die das gekriegt. Da war das Jahr 2000 drin, wo die irgendwo auf Streifen elektrisch an der Autobahn langgeführt wurden, die Autos. Also da sind spannende Entwicklungen ja zurzeit im Gange. Ob es sich unsere Autoindustrie leisten kann, ganz auf diese individuelle Fahrzeuge zu verzichten, weiß ich nicht. Aber da ist viel Bewegung drin in 20 Jahren.
Genau, so dieses Bild hatte ich auch immer im Kopf, wenn man vor 100 Jahren überlegt hätte, wie es 2036 oder 2050 aussieht, da würden wir wahrscheinlich mit fliegenden Fahrrädern und fliegenden Autos uns hier bewegen. Aber ich glaube, momentan kann man das dann doch ein bisschen realistischer einschätzen, dass dem nicht so sein wird. Aber ich glaube, dass die Entwicklung der letzten Jahre so weiter voranschreiten wird. In welchem Ausmaß ist Schwer abzuschätzen, weil ja auch schon gesagt wurde, dass die noch kleine Lobby der Radfahrer aber auch immer größer wird. Man sieht das ja durch die Vielzahl der Initiativen wie Critical Mass Rollrunde, durch Erfurts lang ersehntes Lastenrad und verschiedenste Sachen. Also der Wunsch der Bevölkerung ist da, was ja auch mit einem gesellschaftlichen Lebenswandel prinzipiell zu tun hat, was man ja auch nicht vergessen darf, was ja mit gesunder Ernährung, mehr Bewegung und sowas auch zu tun hat, dass Fahrrad auch einfach trendiger wird, dass das einfach eine gewisse Form von Lifestyle bei jüngeren Bevölkerungsgruppen ist. Und ich selbst sehe mich dann in 20 Jahren hoffentlich auf diesem Fahrradhighway, den wir dort abgebildet haben, entlang des Flutgrabens, möglichst zügig um die Innenstadt fahren und gleichzeitig noch das Grün des Flutgrabens genießen. Und das ist so meine Zukunftsvision.
Ich finde, das sollte nicht 20 Jahre dauern.
Sehr gut.
Und ich glaube auch nicht, dass es 20 Jahre dauert. Ich glaube, das geht schneller. Dass die Innenstadt in 20 Jahren fast autofrei wird, würde ich auch nicht als unrealistisch bezeichnen. Weil und das können wir uns, also wir, ich sage jetzt auch meine Generation, uns vielleicht noch gar nicht so vorstellen, aber die nächste Generation ist dann schon nachgewachsen in verantwortlichem Alter 2036. Und meine Kinder sind jetzt schon so, sie brauchen das Auto nicht. Die haben auch kein Auto. Und die Generation danach wird das genauso sehen. Also die Diskussion, wie gehen wir mit unserem städtischen Raum um, diese Diskussion, die findet ja heute, wir sehen es ja hier, schon statt und die wird viel, viel intensiver stattgefunden haben. Und das Ergebnis wird schon sein, dass dieser Raum, der uns zumindest in den dichten Städten zur Verfügung steht, ganz deutlich anders aussehen wird. Ich sage jetzt nicht, dass es überhaupt kein individuelles Verkehrsmittel dann geben wird. Carsharing-Systeme werden absolut normal sein und da wird es vielleicht auch noch Systeme geben, die wir heute noch gar nicht kennen. Und ich glaube, dass das Bild sehr deutlich anders sein wird. 20 Jahre ist, so weit ist es auch gar nicht mehr.
Gehen schneller rum, als man denkt. Das ist meine Erfahrung inzwischen. Herzlichen Dank fürs Kommen und für sich dem hier auf dem Podium stellen. Herzlichen Dank allen, die gekommen sind, um mitzudiskutieren. Und bis zum nächsten Mal.